Kinder und Claire ist auch noch da. Wenn jetzt draußen kein Schneelicht liegt und ihr seht so einen Laubhaufen, was macht sie denn dann? Wenn du da rumspielst, was sind? Aber wenn sowas passiert, dass unterm Laubhaufen Tierlein ist, sollen das was lassen? Denn was machen sie momentan? Die schlafen, aber im Winterschlaf. Gesagt, getan. Es ist wichtig oft, dass wir nicht die Tiere stören, denn sonst was würde passieren? Die sterben. So einen großen Hof, da gibt es oft irgendeine Ecke, wo Laub liegt, oder in dem Garten, so eine Hecke irgendwas ist, da soll man sie ruhen lassen. Denn wenn die kleinen Tierlein gestört werden, dann können die jetzt, wenn es nachts so kalt ist, sterben und die haben einen Winterschlaf. Wie wichtig ist, dass man da aufpasst. So wie eure Eltern, so wie der Heiland auf uns aufpasst, so die Eltern auf uns aufpassen, so sollen wir auch auf die Tierlein aufpassen. Denn die Tierlein, die wollen auch überleben. Und ich habe im Garten ein paar Bienen stehen. Habt ihr mal ein bisschen Bienenstöcke gesehen? Das ist ja so eine große Kiste. Da sollte man im Winter nicht hinklopfen, so ins Holz so. Ja, was passiert sonst? Dann werden die anlaufen, zum Teil rausfliegen und dann werden die auch erfrieren oder sterben. Und deswegen soll man auch an der Acht haben. Und wenn jemand sowas macht, dann sollte man nicht sowas mitmachen, sondern erst sagen, lass das. Denn wenn die Bienen im Winter auseinanderlaufen, dann erstarren die und sterben und dann haben wir im Frühjahr keine Bienchen. Und deswegen soll man vernünftig miteinander umgehen. Und so ist auch im Alltag, aufeinander Acht haben. Nur wenn er das liebe Heiland uns lieb hat und das liebe Heiland auf uns schaut, für die Eltern, dass wir Essen haben, dass wir ein Bettchen haben und dass es gut geht. Denn in der Welt gibt es so vieles, was nicht so gerade läuft. Und deswegen soll miteinander vorsichtig umgehen. Möge der Herr es führen. Gott mit uns. Amen.
Wir werden ein Kinderchorlied hören. Es folgt jetzt ein Chorlied. Einen kurzen Hinweis, das Lied wird in rumänischer Sprache gesungen, aber die Übersetzung wird da eingeblendet.
Seligen dein Elend, Kötrück lieber dem Himmel, Kömmert red mit schicker Sod, Wurde dein Rieder Lui, Schiller Lacrimove maesti, kunda kas voifi.
Wir wünschen der Margret nun Gottes Segen für die Predigt.
Dankeschön für das wunderschöne Lied. Und da lautete die letzte Zeile: Tränen werde ich nicht kennen, wenn daheim ich bin. Jetzt kommen uns manchmal noch die Tränen, zum Beispiel, wenn man so ein Lied hört. Habt ihr schon mal ein Wunder erlebt? Heute in der Sabbatschule erzählte die Sieglinde, dass sie immer wieder bewegt ist, wenn jetzt nach dem großen Unglück in der Türkei und in Syrien nach so vielen Stunden nach dem Erdbeben immer noch Menschen gerettet werden. Aber haben wir schon mal in unserem persönlichen Leben ein Wunder erlebt? In dem Buch Evangelisation schreibt E.G. Wald, und zwar in der englischen Ausgabe auf Seite 290, die Bekehrung eines Menschenherzens ist das größte Wunder. Jetzt noch einmal meine Frage: Haben wir alle schon ein Wunder erlebt? Brauchen wir denn alle eine Bekehrung? Dieselbe Autorin schreibt auch: Jesus zu folgen erfordert sich von ganzem Herzen zu bekehren und diese Bekehrung jeden Tag zu erneuern. Wie funktioniert eigentlich Bekehrung? Wir teilen ja oft Menschen in Klassen ein, in Reiche und Arme, in Weiße und Farbige, in Gebildete und Ungebildete, in Alte und Junge, in Deutsche und in Ausländer. Wobei wir oft vergessen, dass wir überall auf der Welt Ausländer sind, nur nicht in unserem Heimatland. Bei Jesus ist das anders. Diese Unterschiede kennt Jesus nicht. Er liebt alle Menschen. Er ist für alle gestorben. Aber je nach der freien Entscheidung des einzelnen Menschen gibt es zum Schluss nur noch zwei Klassen: Gerettete und Verlorene, Bekehrte und Unbekehrte, einmal Geborene und zweimal Geborene. Wie aber funktioniert nun wirklich Bekehrung? Hat Jesus uns zu diesem wichtigen Thema etwas zu sagen? Oh ja, wir finden seine Antwort im Johannesevangelium. Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 3. Darf ich vielleicht dich bitten, den Text vorzulesen?
Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen.
Darauf antwortet Nikodemus: Wie kann das geschehen? Wie kann ein Mensch von Neuem ein zweites Mal geboren werden? Wie soll das gehen? Das ist eine gute Frage. Das ist ja direkt unsere Frage: Wie funktioniert das? Ist mit meiner ersten Geburt denn irgendetwas nicht in Ordnung? Ehe wir nun weiter darüber nachdenken, lasst uns erstmal einen Blick auf diesen Nikodemus werfen. Wer war Nikodemus? Ich wende mich besonders an meine lieben jungen Hörer. Kann jemand uns ein bisschen was erzählen, wer Nikodemus war? Schon mal von gehört? Wer war Nikodemus? Ein Pharisäer, ja. Er war ja Mitglied des Hohen Rates. Welche Leute waren denn im Hohen Rat? Das war ja das höchste geistliche Gremium damals im alten Israel. Die Pharisäer, genau, weißt du noch welche, die da drin waren? Sadduzäer, ja. Du hast dich gemeldet, Tommy? Bitte lauter. Kaiphas, ja, der war notgedrungen auch drin, ja. Bitte? Ja, ja, Kaiphas war Sadduzäer, richtig. Sie sagte, glaube ich, auch noch Sadduzäer. Also halten, ja bitte. Ja, also fassen wir nochmal zusammen. Priester generell, Pharisäer, Sadduzäer, Schriftgelehrte, Rabbiner, also alles Leute, die eine hohe theologische Ausbildung genossen hatten. Bei der ersten Tempelreinigung, das finden wir übrigens auch im Johannesevangelium Kapitel 2, direkt vor dem Gespräch nachts mit Nikodemus, bei der ersten Tempelreinigung war auch Nikodemus anwesend. Er wurde Zeuge, mit welcher Autorität Jesus die Händler hinaustrieb, und er beobachtete, mit welcher Macht er anschließend die Kranken heilte und wie er mit den Armen umging. Was ist das für ein Mann? Fragte sich Nikodemus. Daraufhin studierte er intensiver die Messias-Weissagungen aus dem Alten Testament, und nun wollte er diesen ganz offensichtlich von Gott gesandten Lehrer mal persönlich sprechen. Er kommt nachts zu Jesus und wünscht sich ein theologisches Gespräch. Jesus schaut ihn an und liest in seinem Herzen, genauso wie er jetzt in unseren Herzen liest. Was liest er denn da? Bei Nikodemus liest er, was er am dringendsten braucht. Eine Herzensbekehrung, eine neue Geburt. Und so kommt Jesus auch ohne Einleitung, ohne Umschweife direkt zur Sache. Wahrlich, wahrlich, wir sind jetzt in Vers 5. Der geht los, wahrlich, wahrlich. Und jetzt frage ich euch, Clara, wieso denn wahrlich, wahrlich? Hat Jesus nicht immer die Wahrheit gesprochen? Was meint ihr, was bedeutet das? Warum sagt er extra, wahrlich, wahrlich?
Vielleicht, um es erstmal nochmal zu betonen und dann, genau, dem Nikodemus vielleicht eine Sicherheit nochmal zu geben. Also es war klar, dass Jesus die Wahrheit sagte, Nikodemus hatte bestimmt seine Zweifel gehabt.
Ja, im Urtext steht ja da immer, Amen, Amen. Also wie Clara sagte, das, was jetzt kommt, das ist extrem wichtig, natürlich ist es wahr, aber ich will es unterstreichen. Wir würden heute vielleicht drei Ausrufezeichen machen. Wahrlich, wahrlich, Vers 5. Ich sage dir, es sei denn, dass ein Mensch von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und früher habe ich immer gedacht, Jesus meint hier, dann kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Aber das steht ja hier gar nicht. Was steht denn hier wirklich? Habt ihr das aufgeschlagen? Was steht da wörtlich? So kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus, du großer Schriftgelehrter, wenn du nicht von Neuem geboren bist, kannst du geistliche Dinge nicht einmal sehen. Sie existieren nicht für dich. Wir können uns nicht darüber unterhalten, denn du nimmst sie überhaupt nicht wahr. Und das ist ja nun der Hammer für den Theologieprofessor. Und ich selber wundere mich auch immer wieder und bin oftmals erschrocken, wenn ich mit einem guten Freund oder mit meinem Mann ein geistliches Gespräch führen möchte und das funktioniert nicht. geistliche Dinge müssen geistlich verstanden werden. Was sagt Schwester White? Bekehrung ist das größte Wunder. Wir können das nicht selber machen und wir können auch andere nicht bekehren. Das tut allein der Heilige Geist. Kurzer Zwischenstopp, der uns hilft, besser damit umzugehen, wenn unser Partner, unser Freund oder unser Nachbar auf geistliche Dinge nicht anspricht. Er sieht sie nicht. In der Augenheilkunde gibt es Testtafeln, durch die man Farbenblindheit für bestimmte Farben diagnostizieren kann. Auf diesen Tafeln ist eine gepunktete Zahl von ganz vielen anderen Punkten einer anderen Farbe umgeben und jetzt soll die Testperson die innere Zahl erkennen. Und das würde ich jetzt gerne mit euch mal durchführen. Lotzi, kannst du mal diesen Stick aktivieren? Jetzt bin ich gespannt, ob das funktioniert. So, jetzt frage ich Alexander, kannst du da eine Zahl erkennen?
So, ich sehe da die 12.
Du siehst da die 12. Sieht jemand nicht die 12? Okay, dann bitte das nächste Bild. Okay, das ist schon schwieriger. Marc, kannst du da was erkennen? 71. Sind alle der Meinung 71? Okay. Muss ich selber mal gucken. 71, würde ich sagen. Gut, das nächste Bild. Okay, Marie, siehst du da was? 6. Okay. Und das nächste Bild? So. 16. Okay. Und weiter? Ist das richtig schwer? Gut. 2. Und noch eins? Okay, ihr werdet langsam warm, ne? Und bitte noch eins, wer noch da ist? Ja. Und weiter? Ich kann überhaupt nichts erkennen. Was meint ihr hier vorne? 45, okay, also ich habe ein Problem, vielleicht bin ich zu dicht dran. Haben wir noch ein Bild? 5, ja. Und nochmal? Was habt ihr gesagt? 97, ja, okay, das sehe ich auch jetzt. Ja. 8, jetzt wird es klarer, ne? 42, ja. Sind alle? Ja. Dankeschön. Das war mal jetzt so eine kleine Illustration. In Amerika, in den USA, in Seattle, ging ein Mann mit seiner Familie in das Seattle Pacific Science Center. Da gab es so ein großes Display, ich glaube das, ja, mit insgesamt 30 Farbtafeln. Test für Farbenblindheit. Der Mann merkte, dass er auf Feld 11 keine Zahl erkennen konnte. Nebenan stand ein kleines Schild: Wenn Sie hier nichts sehen können, dann sind Sie farbenblind für Rot. Er rief seine Tochter: Kannst du da was erkennen? Klar, Papa, da ist eine 13 auf Tafel 11. Er ruft seinen Sohn: Kannst du mir eine Zahl erkennen. Ja, eine 13, ich zeig's dir. Der Junge geht hin zu der Tafel und fährt mit seinem Finger um die Umrisse der Zahl, der 13. Aber der Mann, der hieß übrigens Lee, den müssen wir uns merken, der Lee konnte immer noch nicht sehen. 36 Jahre alt war er jetzt und er wusste nichts von seinem Problem. Er wusste, was er sehen sollte, aber er konnte es selber nicht sehen. Hier müsste was mit seinen Augen passieren. Und das beschreibt jetzt exakt das Problem, das wir mit unbekehrten Herzen haben. Es ist nicht unser Fehler, dass wir die 13 nicht sehen können. Dieses Sehendwerden ist ein Wunder. Nikodemus war gekommen, um über Theologie zu studieren. Jesus sagt, du brauchst nicht so sehr noch mehr theoretisches Wissen, als vielmehr eine geistliche Erneuerung. Du brauchst ein neues Herz. Nikodemus kämpft mit sich. Sowas hat ihm noch keiner gesagt. Er führte doch ein gottgefälliges Leben, oder? Pharisäer sind ja nicht alle Heuchler. Er hatte hohe moralische Standards. Er war freigebig. Er war bekannt für seine Großzügigkeit. Selbstverständlich zahlte er seinen Zehnten und unterstützte die Gemeinde mit seinen Gaben und mit seinen Euros. Und dann stellte Nikodemus die Frage, die jetzt hoffentlich auch unsere Frage ist, wie kann das geschehen? Wie funktioniert das? Ein neues Herz. Und da antwortet Jesus in Vers 5. Die Julia hat ihre Bibel da. Vers 5. Kannst du mir bitte vorlesen?
Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren wäre aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen.
Ja, aus Wasser und Geist. Nikodemus, du möchtest gerne wiedergeboren werden. Ich sage dir die Wahrheit. Wahrlich, wahrlich, du hast nicht die Kontrolle bei diesem Vorgang. Es ist eine ganz und gar geistliche Angelegenheit. Es ist übernatürlich. Schau, Nikodemus, wenn der Wind weht, kannst du den Wind selber nicht sehen, aber seine Auswirkungen. So kannst du auch den Heiligen Geist nicht sehen, wohl aber das Wirken, sein Wirken an deinem Herzen wahrnehmen. Frage an euch, ist denn jetzt alles klar? Wenn du Nikodemus wärst, würdest du dich jetzt besser fühlen? Du schüttelst mit dem Kopf. Warum nicht?
Naja, meistens möchte man ja irgendwie selber was machen und mehr Wissen und die Kontrolle haben.
Absolut. Ich würde denken, danke Jesus für die tollen Antworten. Ich kam her, um über spirituelle Dinge mit dir zu reden. Du sagst mir, ich kann die gar nicht sehen, ehe ich nicht wiedergeboren bin. Ich frage dich, wie kann das geschehen? Mit der neuen Geburt und du sagst mir, das ist was Übernatürliches und ich habe keine Kontrolle dabei. Aber gibt es denn nicht irgendetwas, was wir tun können, was uns für das Wirken des Geistes Gottes in eine bessere Position bringt? Und jetzt wird Jesus ganz praktisch. Ja, es gibt etwas, was wir tun können. Jesus nimmt jetzt Bezug auf ein Ereignis vom Volk Israel damals bei der Wüstenwanderung. Wir können das nachlesen, auch gerne zu Hause. 4. Mose 21, 7 bis 9. Da tauchten plötzlich massenhaft Schlangen in der Wüste auf. Die Leute wurden gebissen und starben. Mose bekam die Anweisung, eine bronzene Schlange auf einem Stab aufzurichten. Und wer auf diese Schlange schaute, der wurde geheilt. Sofort. Übernatürlich. Durch ein Wunder. Und es spielte keine Rolle, ob du aus Versehen auf eine Schlange getreten bist. Wenn du aufschautest, wurdest du geheilt. Es spielte keine Rolle, ob du vielleicht mit einer Schlange gespielt hast oder ob du schon einmal gebissen und geheilt worden bist und erneut gebissen wurde. Immer wenn du aufschautest auf diese bronzene Schlange, jedes Mal wurdest du geheilt. Und dieses Wunder erlebten nur Menschen, die aufschauten. Nikodemus fragte, ob es irgendetwas gäbe, was er tun kann, und er fragt stellvertretend für uns, und Jesus antwortete, ja, schau in die Richtung des erhöhten Heilandes. Fokussiere deine Augen auf mich, und der Geist Gottes wird in deinem Herzen diese Neugeburt bewirken. Lasst uns aufschauen auf Jesus. Wir brauchen diesen Blick auf Jesus nicht nur einmal oder zweimal. Wir brauchen ihn jeden Tag, jeden Morgen neu. Ich erinnere an das E.G. Weitz-Zitat, Jesus zu folgen erfordert, sich von ganzem Herzen zu bekehren und diese Bekehrung jeden Tag zu erneuern. Und das ist genau das, was wir tun können. Und Gott wird uns das nicht abnehmen. Jeden Tag die Verbindung mit Jesus zu suchen, in seinem Wort zu lesen, mit ihm im Gebet zu sprechen und auch zuzuhören, was er mir sagen möchte. Es ist diese Verbindung mit Jesus, die uns innerlich heilt von dem Biss der alten Schlange. Wir kommen jetzt zu Teil 2. Ich habe euch hier ein kleines Büchlein mitgebracht. Der Autor ist Morris Wenden, gibt es leider nur im Englischen. Es gibt im Deutschen auch Bücher von ihm, so zum Beispiel 95 Thesen über die Gerechtigkeit aus dem Glauben oder auch Nie ohne Fürsprecher. Und in diesem Buch schreibt er über Bekehrung. Und ein Kapitel davon ist seinem Sohn gewidmet, das ist der Lee Wenden, der nicht gucken konnte. Und jetzt hat er seine Bekehrungsgeschichte aufgeschrieben. Und die möchte ich euch jetzt gerne erzählen. Unsere Frage war ja, wie funktioniert eine Bekehrung? Ich war schon auf der Oberstufe in der Highschool. Und ich war Adventistenkind in der 4. Generation. Jetzt frage ich mal euch alle, wer ist hier Adventist in der 4. Generation? Ja. Du in der 4.? Na, dann sehe ich ja mir Leute, die sind in der 5. Generation Adventistenkind. Wunderbar. Und ihr, wie sieht es bei euch aus? Ich höre nicht. 3. Generation. Da hinten ist eine Meldung. 4. Generation. Ja, auch die 4. Also, dieser Lee, Adventistenkind in der 4. Generation. Ich kannte die Glaubenslehren meiner Kirche alle. Ich kannte auch die Antworten. Die ganze Schulzeit hindurch war ich immer auf Gemeindeschulen gegangen. Aber Jesus kannte ich nicht. Mein Vater war Prediger, dieser Morris Wenden, ne? Und als Sohn eines Predigers kannte ich mich mit der Gemeinde aus. Aber ich hatte keine persönliche stille Zeit mit Gott. Ich wusste viel über die Wahrheit, aber ich kannte den nicht, der die Wahrheit ist. Eines Freitagabends ging ich zum Haus meines Freundes. Ich suchte was ich heute Abend unternehmen könnte. Er lud mich ein, mit ihm und einem weiteren Freund einen kleinen Bibelkreis zu besuchen. Diese beiden Freunde hatten schon mit Drogen rumexperimentiert und ich war von den Socken. Was? Du und Randy? Ihr geht in einen Bibelkreis? Ja, sagte er etwas zögernd. Wir beide gehen dahin. Eine Gruppe von 12 Schülern meiner Schule hatte beschlossen, sie wollten gerne Gott finden. So gingen sie zu einem unserer Lehrer und fragten, unsere Gruppe würde gerne Jesus besser kennenlernen. Und wir wollen mal fragen, ob wir uns immer freitagabends bei ihnen zu Hause treffen könnten. Das muss man sich mal vorstellen. Er sagte, er sei entzückt, sein Heim für solch eine Aktivität zur Verfügung zu stellen. Das war auf einem adventistischen Schulcampus. Ne? Und so geschah es. Jeden Freitagabend übergab er sein Wohnzimmer an die Gruppe und zog sich mit seiner Familie in die hinteren Räume zurück. Die Gruppe traf sich seit geraumer Zeit mit einer ganz simplen Agenda. Sie lasen was über das Leben Jesu in den Evangelien, dann unterhielten sie sich darüber, was Jesus für sie bedeutete und was sie schon herausgefunden hatten, was sie für Jesus bedeuteten. Und dann beteten sie gemeinsam. Das war alles. Und nun war ich eingeladen worden. Gibt es denn nicht was Besseres, was wir am Freitagabend machen könnten? Chris antwortete, gib doch der Sache eine Chance. Ich wusste nicht, dass meine Mitschüler während ihres Bibelstudiums über das Konzept der Fürbitte gestolpert waren. Fürbitte für andere. Und so hatten sie ein Experiment gestartet. Sie wollten für einen Jungen und für ein Mädchen aus der Schule beten, die ganz offensichtlich völlig uninteressiert waren an geistlichen Dingen. Sie wollten herausfinden, ob das Beten für andere irgendeine Wirkung hatte. Und dafür hatten sie zwei aussichtslose Fälle ausgewählt, um sicher erkennen zu können, dass es funktionierte. Ich weiß nicht mehr, wer das Mädchen war, aber der Junge war ich. Sie beteten für mich, ohne mich vorher um Erlaubnis zu fragen. An diesem Freitagabend beschloss ich, widerwillig mitzugehen. Aber ich hatte einen Plan. Ich wollte die Gruppe ordentlich aufmischen. Ich wollte ein paar unbeantwortbare religiöse Fragen aufwerfen. Und dann wollte ich entspannt zusehen, wie ihre Köpfe rauchten. Eine spezielle Frage hatte ich ganz besonders im Sinn. Unsere freie Wahl und Gottes Vorherwissen. Das würde sie in eine Endlosschleife schicken. Zu meiner großen Überraschung war die Gruppe nicht zusammengekommen, um über Religion zu diskutieren. Sie waren da, um über Jesus zu sprechen. Was er ihnen bedeutete und was sie schon entdeckt hatten, was sie für ihn bedeuteten. Es ist äußerst schwierig, über religiöse Streitfragen zu reden, wenn doch jeder seinen Fokus auf Jesus richten wollte. So saß ich still und sprachlos dabei, wie diese Kids aus ihrem Innersten preisgaben, was Jesus in ihrem Leben bewirkte und wie sehr sie ihn liebten. Es war nicht möglich, eine Debatte über Lehrpunkte oder Beweistexte vom Zaun zu brechen in dieser persönlichen Erfahrungsstunde. Du könntest nun vielleicht sagen, du glaubst das nicht, was sie sagen. Aber so etwas verunsicherte sie überhaupt nicht. Denn sie wussten, wie Paulus, an wen sie glaubten und dass Jesus imstande ist, das zu bewahren, was ihm anvertraut wurde. Eineinhalb Stunden saß ich einfach nur da, sah zu und hörte zu. Schlussendlich sagten sie, wir wollen jetzt zusammen beten. Wir knieten uns hin. Wir knien uns hin und dann beten wir ein gemeinsames Gebet. Keiner sagt Amen. Wir beten nur kurze Sätze, bis klar ist, dass wir durch sind. Dann knieten alle nieder, ich nicht. Sie senkten ihre Köpfe und schlossen die Augen. Ich nicht. Ich hielt meine Augen offen, um zu sehen, was nun passierte. Und sie beteten nicht, bitte Herr, segne überall die Missionare. Und sie beteten auch nicht für die Regierung des Landes. Sie sprachen mit Jesus, wie jemand zu seinem besten Freund redet. Dieses Wohnzimmer schien mir, als seien wir im himmlischen Thronsaal. Aber ohne mein Wissen beteten sie auch ohne Worte, unhörbar für mich. Als ich durch die Türe trat, um diesen Abend mit ihnen zu verbringen, waren sie fassungslos. Niemand sagte etwas zu mir, aber ich war ja einer der beiden aussichtslosen Fälle, für die sie intensiv beteten, und ich war gekommen. Sie schauten sich heimlich an und verständigten sich, dass sie heute Abend nicht laut für mich beten würden. Und so stiegen viele stille Gebete himmelwärts mit der Bitte, Der Heilige Geist möchte einen Jungen vom Biss der Schlange heilen, wenn er zu Jesus aufschaute. Und dann passierte es. Als meine engsten Freunde zu beten begannen und zu Jesus redeten wie zu einem Freund, merkte ich, wie mir plötzlich die Tränen runterliefen. Ich konnte das gar nicht verstehen. Ich war doch nicht zum Weinen hergekommen. Ich senkte meinen Kopf, damit sie meine Tränen nicht sehen sollten. Dann war die Gebetsstunde zu Ende. Alle gingen nach Hause, außer meine beiden besten Freunde. Sie setzten sich zu mir und erklärten mir, was da gerade mit mir geschah. Sie sprachen von einer zweiten Geburt, die alles neu macht. Sie erklärten mir, dass Jesus auch mein Freund sein möchte. Und da machte es Klick. Zum allerersten Mal verstand ich, ein Christ ist nicht einer, der bestimmte Regeln einhält. Ein Christ ist jemand, der Jesus Christus kennt und ihn liebt. Und ich ging in dieser Nacht nach Hause als neugeborener Mensch. Ich kam nach Mitternacht zu Hause an und wachte früh am Morgen auf. Und dann las ich im Neuen Testament den Römerbrief. Das ist ja erstaunlich, dachte ich. Dieser ganze Stoff hier über Glauben und Vertrauen in Jesus als Freund, das steht ja genau hier. Ich hatte die Bibel nie zuvor mit bekehrten Augen gelesen. Als mein Papa an meiner offenen Tür vorbeiging und sah, dass ich in der Bibel las, musste er zweimal hinsehen. Rasch rannte er die Treppe runter, um meiner Mutter Bescheid zu sagen. Lee liest in seiner Bibel. Sie konnte es nicht glauben und lief hoch, um das mit eigenen Augen zu sehen. Als ich runterkam, saßen sie am Frühstückstisch. Ich setzte mich und konnte meine Begeisterung über das neue Licht nicht für mich behalten. Aufgeregt wandte ich mich an meinen Vater. Daddy, wusstest du schon, ein Christ ist nicht der, der sich bemüht, Regeln einzuhalten. Ein Christ ist jemand, der Jesus Christus kennt und liebt. Denn Jesus ist viel mehr daran interessiert, unser Freund zu werden, als an unserem Leistungsverhalten. Er weiß nämlich, wenn wir beste Freunde werden, das wird uns verändern. Ist das nicht cool? Ich liebe meinen Predigervater für seine Antwort an diesem Morgen. Er sagte nicht, du Dummkopf, das ist es doch, was ich die letzten 20 Jahre predige. Wo warst du denn mit deinem Kopf, wenn du in der Gemeinde warst? Nein, alles, was er sagte, war, ist das nicht wunderbar? An diesem Sabbat ging ich natürlich in die Gemeinde. Ich ging in beide Gottesdienste. Könnt ihr euch meine Überraschung vorstellen? Mein Vater predigte genau über dieses Thema. Hatte mein Papa seine Predigt für mich geändert? Oh nein, keinesfalls. Ich konnte plötzlich die Nummer 13 auf Feld 11 sehen. Ein Wunder war geschehen. Wie war das möglich? Ich hatte mich an einen Ort begeben, danke, wo Jesus Christus erhöht wurde. Und da zog mich der Heilige Geist zu Jesus. Ich bin so froh, dass Jesus versprochen hat, das für uns zu tun, was wir selber nicht tun können. Aber was können wir tun? Wir können unsere Augen auf Jesus fokussieren. Lasst uns aufschauen auf Jesus. Wir alle brauchen diesen Blick nicht nur einmal oder zweimal. Wir brauchen ihn jeden Tag aufs Neue. Und es ist genau diese Verbindung mit Jesus, die uns innerlich heilt. Amen.